Aha. Der Doktor. Der Doktor fängt an heute.
Es ist Samstag, der 19. Dezember 2020. Deutschland hat sich weitere 45,8 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs gesichert. Insgesamt hat Deutschland nun 300 Millionen Dosen Impfstoff für 82 Millionen Bürger gekauft, von denen sich ein Drittel nicht impfen lassen will. Andi Scheuer ist immer noch im Amt. Ich bin die rassige Hundeprinzessin Lotte. Bei mir sind Melina und Dagtö. Ihr hört Königin von Deutschland, den grundtimmundsten Podcast aller Zeiten.
Ich habe so einen vollen Zettel, also ich habe mehrere volle Zettel heute.
Mehrere, okay.
Ja, wir sollten direkt loslegen. Mhm. Ich habe, also ehrlich gesagt, ne, nach den letzten drei Folgen habe ich keinen Bock mehr über Medien zu reden im Moment und ich habe keinen Bock über Verschwörungstheorien zu reden.
Also kein Corona?
Also einige meiner drei Zettel sind mit Corona.
Okay.
Also gegenüber dem Medien- und Verschwörungsthema kommt mir Corona so schön locker leicht vor. Ich habe da die Woche auch wieder einige Facebook-Kommentar-Spalten aufgemischt. Hast du gesehen?
Ja, ich habe es gesehen.
Ich verfolge dich. Ich hatte sehr großen Spaß die Woche wieder mit Corona. Deshalb wollte ich auch ein bisschen was erzählen davon. Hab aber auch was anderes. Wir können gerne mit dem anderen anfangen. Podcast der Woche. Habe ich mich sehr drauf gefreut, denn es gab einen Podcast, es war nicht wirklich ein Podcast, war eigentlich eine Radiosendung, die Woche, die kam, und zwar die Sendung Freistil im Deutschlandfunk, am 13.12. kam die, und die hat gehandelt von meiner Lieblingsband im Moment, das sind Tonsteine Scherben. Titel der Sendung war, also die Sendung kann man oder kommt auch als Podcast, deshalb habe ich das hier so rein gefriemelt und versucht unterzukriegen. Titel der Sendung: Utopien und gelebte Träume, Tonsteine Scherben wird 50, und Untertitel: Wenn die Nacht am tiefsten. Autor ist Joachim Palutzki. Eine super geile Sendung, ich glaube nicht nur für Leute, die Fans sind. Dauert fast eine Stunde. Und beleuchtet die Geschichte einer Band, die sehr große Spuren hinterlassen hat in der deutschen Rockgeschichte, aber die nie so, also die selber nicht im Radio gespielt wird. Aber was du heute im Radio hörst an deutschsprachiger Musik, das ist alles, das wäre alles nicht dasselbe, wenn es Tonsteine Scherben nicht gegeben hätte und vor allem, wenn es Rio Reiser nicht gegeben hätte. Rio Reiser war Sänger der Tonsteine Scherben, hat dann später mit König von Deutschland eine Solo-Karriere hingelegt. Tonsteine Scherben wurden deshalb nicht im Radio gespielt damals, weil die angefangen haben in der ganz linken Ecke. Das war eine, haben sich selber immer als Agit-Pop, glaube ich, Band bezeichnet. Hatten ganz anfangs auch deutliche Kontakte in die linksextreme Szene. Also da waren auch Kontakte zum Beispiel zur RAF, natürlich zur Hausbesetzerszene in Berlin. Und da hat man sich aber versucht, so ein bisschen zu distanzieren. Die ersten beiden Platten sind sehr stark. Da gab es sogar auch bis hin zu Gewaltaufrufen in den Texten. Mhm. Und die Berliner Hausbesetzer-Szene hat die Band dann so ein bisschen instrumentalisiert für sich. Bei jeder Hausbesetzer-Party und bei jeder Demo mussten dann die Scherben spielen und so. Und das durfte natürlich dann nichts kosten. Deshalb haben die Scherben dann nie Geld verdient. Und es gab eine riesen WG, wo die Scherben gewohnt haben. Da war es dann auch öfter mal so, wird in der Doku hier auch erzählt, vom Gitarristen der Scherben, von Lanrue, dass er heimgekommen ist von der Tour und musste den Leuten, die da in der Badewanne gelegen haben, erstmal erklären, dass er hier wohnt und, okay, und die nicht. Und also die Doku geht wirklich, also es geht nicht darum, den Werdegang der Band Platte für Platte zu erzählen, sondern so Anekdoten und vor allem so dieses Spannungsfeld, wie gesagt, aus der linken Ecke heraus. Und die Scherben haben sich dann aber distanziert und emanzipiert, wollten anspruchsvollere Musik machen mit anspruchsvolleren Texten, ein bisschen in die Avantgarde-Richtung, und vor allem Rio Reiser war immer schon ein sehr großer Texter und auch Interpret von Liebesliedern. Die durfte anfangs nie bringen. Das war sowieso schwierig in den 70er Jahren. Rio Reiser ist schwul gewesen. Oh, okay. Und als schwuler Punk in den 70ern hatte man es nicht so einfach.
Ja, das glaube ich.
Und das wollten sie dann aber alles machen und haben sie dann alles gemacht, sind dazu umgezogen von Berlin nach Nordfriesland. Ich weiß nicht, Nord- oder Ostfriesland. Fresenhagen hieß das Kaff, auf so einen alten Bauernhof, den sie dann umgebaut haben, und haben dann so als Kommune hippie-mäßig in diesem Bauernhof fernab von jeglicher Zivilisation gelebt und haben dann dort ihre Platten produziert. Haben immer alles selber produziert, immer im eigenen Vertrieb auch. Haben Wert darauf gelegt, dass die Konzerte nicht teurer waren als 10 Mark damals, und haben dann irgendwann 300.000 Mark Schulden gehabt und haben dann aufgehört. Dann ist Rio Reiser, es wurde ihm dann vorgeworfen, dass er seine Seele an die Plattenindustrie verkauft hat und die linke Seele und den Punk quasi an die Plattenindustrie verkauft hat und dann König von Deutschland gemacht hat, das natürlich gerade in der Zeit der neuen deutschen Welle so immer vorne mit dabei war. Aber ich glaube wirklich, dass das nicht so war. Erstens wurde König von Deutschland schon 10 Jahre, bevor Rio Reiser damit berühmt wurde, geschrieben, nämlich eben von Tonsteine Scherben. Die haben das nur nie gut genug gefunden, um es mal auf eine Platte zu bringen. Und das war, also Rio Reiser ist ja dann auch nicht darauf weitergeritten. König von Deutschland war auf seiner ersten Soloplatte. Er hat insgesamt 6 Soloplatten gemacht. Und wenn man sich die anhört, dann hört man, dass die nicht dazu da waren, Hits zu landen. Da sind auch Seemannslieder drauf, die von Hans Albers hätten sein können, und auch sehr anspruchsvolle Texte und Melodien. So, das so die Kurzzusammenfassung der Karriere von Rio Reiser, der dann irgendwann 1996 mit Anfang 40 an inneren Blutungen verstarb oder an, ich glaube, Speiseröhren, Krampfadern, die geplatzt sind. Das ist eine Nebenwirkung von Alkoholismus.
Oh, okay.
Oder eine offensichtlich da relativ weit verbreitet. Und in dieser Doku, da geht's eben so hinter die Kulissen. Es werden viele Leute interviewt, viele Weggefährten, viele Leute, die früher mal dabei waren bei den Scherben, sich dann aber distanziert haben, weil sie eben auch eher links waren, und so diese ganze, das Spannungsfeld zwischen einmal den Linken und Rio Reiser, der eben anspruchsvoller werden wollte und mit dem ganzen linken Kram nichts mehr zu tun haben wollte, sich nicht instrumentalisieren lassen wollte, weder von den Linken noch von der Plattenindustrie, und so immer in so einem Spannungsfeld war. Und Rio Reiser selber ein sehr zerbrechlicher Künstler, wie gesagt, die Homosexualität, damit hatte man es in den 70ern nicht so einfach. Immer auf der Suche nach der großen Liebe, hat sie bis an sein Lebensende nicht gefunden. Und das drückt er so in seiner Kunst aus, und das drückt er auch in seinem Wesen aus. Und da gab es meine Lieblingskonzertansage, wurde in dieser Doku auch eingeblendet. Und die würde ich jetzt auch gerne abspielen, weil die irgendwie so das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, so zusammenfasst. Es war ein Konzert von Tonsteine Scherben 1982 in Saarbrücken in der Uni-Aula. Und
In der aktuellen Aula? Also
ja.
Oh, super.
Da waren früher oft Konzerte. Also ganz früher, es gab die Kneipe Canossa, ich weiß gar nicht, ob du die kennst.
Ja, Canossa kennst
du. Ja. Das war ja früher ein schwarzes Loch, und da hingen immer noch Konzertplakate von früher, und ich weiß, dass R.E.M. auch mal da gespielt haben in der Uni-Aula. Also da waren schon sehr viele coole Leute. Und 1982 Scherben, das war die Zeit, in der sie sehr avantgardistisch waren, sehr auf ihre Musik als Musik eben stolz waren und das Volk bringen wollten. Aber viele der Konzertgänger waren eben noch die linken Punks, die dann die Hausbesetzerlieder hören wollten. Und in dieser Ansage, die sehr genervt ist, die ich gleich einspiele, oder die Lotte gleich für uns einspielt, geht es eben darum, da haben sie ihren bekannten Hausbesetzer-Song, Rauchhaus-Song, das ist unser Haus, gespielt. Und ein paar Lieder später, dann eins der unbekannteren Stücke mit so einem sehr leisen Zwischenteil, da geht es auch um Homosexualität und die Leute haben offensichtlich in diesem ruhigen Teil in Sprechchören verlangt, dass der Rauchhaus-Song wieder gespielt wird.
Okay.
Und dann hat Rio Reiser das gesagt.
Ich finde das so bescheuert, ja, dass ihr auch noch während dem Song Rauchhaus-Song zum zweiten Mal hören wollt. Was glaubt ihr denn, was wir sind? Eine Musikbox oder was? Was glaubt ihr denn, was wir sind, ey? Ihr könnt nachher alleine singen. Braucht ihr uns dazu oder was?
Okay.
Okay, aber er hat es dann auch nicht gespielt, oder?
Die hatten Rauchhaus-Song ja schon vorher gespielt.
Ja.
Und die Fans wollten es zum zweiten Mal hören.
Ja.
Und die Scherben wollten aber Lieder von den aktuellen Platten spielen. Weil
sie sind keine
halt,
Musikbox.
Sie sind halt keine Musikbox, ja. Und dieser Einspieler ist eben so typisch für den Podcast oder die Sendung. Man begreift, glaube ich, sehr gut, wie dieses Spannungsfeld damals war. Und das ist für mich auch, dass ich bin seit vielleicht 2 Jahren erst eingestiegen in das Tonsteine Scherben und Rio Reiser Universum. Unser Podcast heißt natürlich auch nach einem Rio Reiser Song. Das muss man hier auch mal sagen, wobei das gar nicht mal so direkt eine Verknüpfung ist. Aber ich bin großer Fan und eben diese Spannung und so die Breite des Oeuvres interessiert mich sehr. Also von wirklich den Punk-Songs, ich will nicht werden, was mein Alter ist, bis zu sehr, sehr künstlerisch avantgardistischen Geschichten. Tonsteine Scherben haben auch viel Musik gemacht, die sie selber gar nicht auf Platte gemacht haben, sondern die für Theaterstücke waren. Tonsteine Scherben haben für eine schwule Theatergruppe sogar 3 Platten gemacht mit Liedern. Und das ist für mich unheimlich faszinierend und eben wegen dieser Spannung, wegen Rio Reisers unerfüllter Suche nach sich selbst wahrscheinlich im Endeffekt. Und es wurde von ihm verlangt, der Starke zu sein, der zu Hausbesetzungen aufruft und zu Gewalt auch aufruft. Und der war er aber nie. Er hat das eine Zeit lang gegeben und hat versucht, von dort zu entfliehen, hat es aber nie ganz geschafft. Und das ist so, das wird in dieser Dokumentation sehr, sehr gut deutlich. Den Link tun wir natürlich in die Shownotes. Ich tue auch noch einen Link da rein zu einem Rio Reiser Archiv, wo ich jetzt auch diesen Einspieler her, wo Lotte den Einspieler her hat. Riolyrics.de heißt das. Da hat jemand, ein Fotograf, Robert Kneschke, sich die Mühe gemacht, hat, glaube ich, alle Texte, die jemals in diesem Tonsteine-Scherben-Rio-Reiser-Universum entstanden sind, zusammengestellt. Auch Songs, die Rio Reiser für jemand anders geschrieben hat. Rio Reiser hat Kinderlieder gemacht und Hörspiele und was nicht noch alles. Alle Texte, sehr, sehr vieles Schnipsel, so Ansagenschnipsel wie der, den wir gerade gehört haben, sind da. Sieht ein bisschen aus, als wenn es aus den 90er Jahren wäre, optisch, aber wenn man sich für die Musik von Tonsteine Scherben und Rio Reiser interessiert, dann sollte man da mal hineingucken. So, das ist jetzt so das Herzensthema.
Okay, und ich habe auch einen Podcast der Woche. Ich habe tatsächlich einen Podcast abonniert. Verrückt.
Dein erster?
Mein zweiter, weil unseren habe ich auch abonniert.
Sehr gut.
genau, also ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich ein Krimi-Fan bin. Jetzt nicht unbedingt von ja, so Agatha Christie oder so, wobei ich das auch früher gelesen habe, aber ich mag das eher, wenn es realistisch ist, auch wenn es traurige und schlimme Geschichten sind, aber ich finde, Realismus ist einfach etwas Abgefahrenes eigentlich, weil man teilweise Dinge sieht oder hört oder liest oder was auch immer, von denen man denkt, dass da kann es nicht, das kann nicht von menschlicher Hand passieren. So kranke Menschen kann es gar nicht geben, aber gibt's. Und in dem Podcast, da geht es darum, 2019 ist ja in Berlin ein Mädchen verschwunden, die Rebecca Reusch. Und das war ja auch alles sehr mysteriös, weil da sehr viele Verstrickungen in Aussagen herauskamen und auch ja, die Ermittler sind da auch so ein bisschen in Verruf geraten, weil sie da einige Vorgaben nicht eingehalten haben, wie man eigentlich ermittelt. Und jetzt gibt's da den Podcast Im Dunkeln von zwei Journalistinnen, wird der quasi geführt. Die Miriam Arndt ist da federführend und die Lena Niethammer, die führen auch Interviews mit dem näheren Umfeld von der Rebecca. Und das ist super gut gemacht. Auch die Musik im Hintergrund ist super spannend. Die verschiedenen Räumlichkeiten, die wir ja versuchen bei uns zu vermeiden, damit die Qualität höher ist, die spielt da jetzt nicht so die Rolle, sondern einfach die Informationen, die weitergegeben werden. Und es hat mich so sehr gepackt, dass ich Folge 1 bis Folge 5 an einem Tag gehört habe. Und jetzt warte ich suchtend auf die nächsten Folgen, die demnächst veröffentlicht werden. Also immer dienstags kommen da die neuen Folgen raus. Und ich bin schon total gespannt. Und das Lustige daran ist, also Facebook weiß ja alles, ich hatte vor kurzem, kam wieder Aktenzeichen XY ungelöst und da wurde der Fall auch schon vorgestellt. Und ja, als das vorgestellt, also nee, nicht als es jetzt vorgestellt wurde, sondern als es damals vorgestellt wurde, habe ich von dem Fall erfahren. Und jetzt kam es vor kurzem wieder und dann dachte ich mir noch so, was ist denn eigentlich aus den Fällen geworden, die dort mal vorgestellt wurden, von denen man gar nichts mehr hört. Zum Beispiel von der Rebecca, die war ja damals irgendwie 15 oder so. Und irgendwie einen Tag später bekam ich bei Facebook Werbung zu diesem Podcast und da dachte ich auch, ja komm, hör mal kurz rein. Vielleicht melden die irgendwas Neues und dann bin ich da total drauf hängen geblieben. Also wirklich spannend.
Das heißt, der gesamte Podcast handelt nur von diesem einen Kriminalfall?
Genau, das ist nur dieser Kriminalfall. Also ich muss wirklich sagen, ich bin da beeindruckt, auch wie die da rangehen. Die reden da auch mit Ermittlern, mit Zeugen, die Aussagen geleistet haben und so weiter. Also die geben sich da wirklich Mühe. Und betrachten das auch von einer Weise her, wo ich mir denke, an denen sind gute Ermittler verloren gegangen eigentlich. Also die hinterfragen Aussagen wirklich sehr intelligent und interessiert. Also zum Beispiel gab es da eine Aussage, ich will jetzt hier nicht vorgreifen, aber diese Aussage, die hat mich total beeindruckt. Da hat eine Nachbarin der Schwester von Rebecca, an dem Ort, an dem sie ja anscheinend verschwunden ist, hat gesagt, die Rebecca hat sie morgens gesehen mit einer rosanen Decke oder pinken Decke rumlaufen. Und da hat sie noch sich gefragt, warum das Kind jetzt picknicken gehen will. Es hätte ja den Tag vorher geregnet. Und die Journalistin hat dann beim Wetterdienst angerufen und hat gefragt, wie an dem Tag und an dem Tag davor das Wetter war. Und der hat dann gesagt, es war Sonnenschein, es war ein Hochdruckgebiet, es war mild. Trotz Februar war es mild und toll und es hätte nicht geregnet. Und so kombinieren die dann und das ist wirklich beeindruckend.
Mhm. Also es ist dann so ein bisschen investigativ.
Genau.
Und ja, auch fiktionale Elemente oder
nein,
rein
alles
dokumentarisch?
An der Realität.
Okay. Hör ich mir mal an, wenn du mir eine Folge abgibst.
Vielleicht sollten wir beim nächsten Podcast auch sowas machen.
Die Ermittler. Beim Wetterdienst anrufen und fragen, wie es Wetter ist.
Guten Tag, hier Dr. Bauer. Ich wollte mal fragen, wie am 23.11.1994 das Wetter war.
Nee, Spaß beiseite. Also das ist wirklich ein ernstes Thema. Da geht es auch ums Leben. Also man weiß ja nicht, ob sie noch lebt oder ob sie ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Da scheiden sich ja noch die Geister. Und ja, aber wirklich, also auch wenn es ein trauriges und schlimmes Thema ist, ich finde das auch gut, um zu sensibilisieren zu solchen Themen, weil man liest ja oder beziehungsweise man hört auch im Podcast, dass betreffende Personen im Umkreis der Rebecca da im Internet gemobbt werden und was das dann auch mit denen macht, erzählen sie in den Interviews. Und ich finde das auch zur Sensibilisierung wichtig und gut, auch dass die Leute da mal die Möglichkeit haben, drüber zu reden in einem dennoch geschützten Umfeld. Und ja. Mhm. Hast du das schon abonniert?
Nee. Ich bin ja eigentlich, ich bin da gar kein so ein Fan davon. Ich brauche irgendwie beim Podcast hören immer so ein bisschen Abwechslung. Wenn das also ich stelle mir das gerade schwierig vor, wie ich Fan werden soll von einem Podcast, der immer ums selbe geht. Aber wenn du sagst, die haben das auch dramaturgisch gut aufgebaut, dann ich höre mir das mal an, auf jeden Fall, wie es ist. Und
also,
wenn es mir nicht gefällt, werde ich dir das beim nächsten Mal um die Ohren hauen.
Du hast mir ja schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Podcasts geschickt und ich habe immer versucht, dran zu bleiben. Das war immer...
Komm, du hast nie einen gehört.
Doch, natürlich. Ich habe immer mindestens eine Folge gehört, teilweise sogar drei. Aber diese Miriam Arnst, die hat mich sowohl mit ihrer Stimme gefesselt, als auch mit der Art, etwas zu erzählen. Und die Art, also auch... Der Zusatz, dass da auch Interviews geführt werden, auch mal draußen, wo man dann Hintergrundgeräusche hat oder wo auch mal ein Anruf quasi in den Podcast reingeschnitten wird, das macht halt schon sehr, sehr, sehr viel Abwechslung aus. Und deswegen fand ich es jetzt gar nicht schlimm, dass das ein Thema ist. Und das ist auch ein Thema, das fesselt auch einfach mit der Zeit. Also wenn du den ersten oder die erste Folge hörst, da wirst du direkt gefesselt sein, weil du wissen willst, wie sie weiter vorgehen.
Ich glaube, jetzt habe ich wirklich den Grund gefunden, weshalb ich ein Problem damit habe. Ich glaube, ich fühle mich dann so ein bisschen als Voyeur, wenn das ein echter Kriminalfall, ich habe das, glaube ich, mitgekriegt bei Aktenzeichen XY, also sie ist verschwunden und ist dann auch ermordet worden, ne? War das die?
Das weiß man noch nicht. Also man weiß nicht, okay. Weil es gibt keine Leiche. Mhm. Man weiß nur, das Mädchen ist morgens irgendwann verschwunden mit einer pinken Decke und ihren Klamotten. Und das Handy wurde morgens irgendwann, das hat sich noch einmal ins WLAN bei ihrer Schwester eingeloggt. Ich weiß jetzt nicht die genauen Uhrzeiten, es war irgendwie zwischen 8 oder so, also um die 8 Uhr herum und danach war sie weg. Und vorher hatte sie noch einer Freundin morgens ein Snapchat-Foto geschickt, wo sie schon komplett angezogen war und sie hatte aber irgendwie die ersten Stunden schulfrei und deswegen hatte die Freundin das erst viel später gesehen und die war dann einfach wie vom Erdboden verschluckt und da wurde ja ihr Schwager wurde ja verdächtigt. Genau, und das war so das, was man im Fernsehen immer gesehen hat, aber sie haben gegen den Schwager jetzt auch keine echten Beweise, sondern reine Vermutungen. Mhm.
Spannend.
Ja, ich fand das wirklich spannend. Ich bin auch mal gespannt, also es gab ja schon mal einen Fall, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, das Mädchen, das irgendwie in einem Kindesalter gekidnappt wurde und dann als erwachsene Frau quasi entfliehen konnte. Weißt du noch den Namen?
Kampusch.
Ja, genau. Wie war nochmal der Vorname? Vanessa? Nee.
Ich war auch bei Vanessa jetzt.
Okay, vielleicht doch Vanessa, aber die, genau, bei der war das ja auch ganz krass.
Wir fragen Lotte zur Sicherheit. Lotte?
Genau.
Wie hieß die?
Gut, dass du fragst. Natascha.
So, damit wir das haben. Damit das...
Und ja, vielleicht wird es da genauso sein, vielleicht ist sie auch abgehauen, vielleicht hat sie Selbstmord begangen? Es gibt tausend Möglichkeiten, die in Frage kommen, solange noch nichts weiter nachgewiesen werden kann. Mhm.
Vielleicht schafft es der Podcast ja sogar, den Fall aufzuklären. Also haben die so einen Anspruch?
Das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, die sind aktuell, sind die noch diese Ermittlungsdinge am Aufbauen? Also so auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin, sind jetzt 5 Folgen sind online. Und die sind aktuell so alles, was schon ermittelt wurde, sind die am Belegen und am Hinterfragen und führen auch Interviews mit Leuten, die keine Aussage gemacht haben damals, beziehungsweise damals, also die halt sehr eng mit der Rebecca zusammenstehen in Zusammenhang und da halt nicht richtig befragt wurden, weil die Ermittler sich halt von Anfang an auf den Schwager festgelegt haben. Und also wenn sie es schaffen, das irgendwie aufzudecken, dann Hut ab. Ich wäre da voll auf deren Seite und bin sehr begeistert und erwarte die nächste Folge am Dienstag.
Spannend. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich war heute auf dem Spielplatz. Wir zeichnen heute samstags auf. Das ist ja was Besonderes. Sonst sind wir immer beide mitten in der Arbeit, wenn wir uns sehen hier durch den Monitor und durch das Internet, wenn wir aufzeichnen. Heute ist samstags und samstags ist natürlich bei mir immer viel Papa-Kind-Zeit und wir waren auf dem Spielplatz und da scheint es kein Corona zu geben.
Ah, schön, cool.
Ja.
Welcher Spielplatz? Dann komme ich da auch mal hin.
In St. Ingbert hier, direkt um die Ecke. Weil da hat es keiner nötig gehabt, irgendwie Masken zu tragen oder so, geschweige denn einem Kind eine Maske anzuziehen oder so. Und da wird sich dann auch getroffen, ne? So
Aber sind Mamas die Spielplätze miteinander. Offen? Ich dachte, die wären abgesperrt wie beim letzten Mal.
Nee, das war früher mal so, als die Leute noch verstanden haben, dass es einen Lockdown braucht, wenn man Infektionszahlen runterkriegen will. Das ist heute nicht mehr so. Also Spielplätze haben geöffnet und man darf sich ja auch mit wie viele Personen außerhalb des eigenen Haushalts treffen? Also es darf nur ein anderer Haushalt sein und es dürfen insgesamt 5 Personen, glaube ich, sein. Kinder zählen aber nicht mit.
Kinder bis 12 Jahren, gell? Oder 14?
Ich habe ab Mittwoch war ja der Lockdown, als ich am Mittwoch zur Arbeit gegangen bin, zu Fuß, gehe immer zuerst am Fahrradübungsplatz vorbei, da haben die Grüppchen zusammengestanden, Kinder Fahrrad gefahren. Dann gehe ich durch den Wald und dann kommt so ein Bolzplatz. Da haben so 6, 7 Jungs, vielleicht 10 Jahre, mal ein bisschen Fußball gespielt miteinander. Dann weiter zum Spielplatz, auf dem wir jetzt auch waren. Da dann auch die Eltern zusammengestanden. Alles ohne Maske. Ich habe keine einzige Maske gesehen. Und das finde ich erschreckend, denn das zeigt, dass die Leute es nicht verstanden haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe die Woche eine Seite wiederentdeckt. Und zwar, ich habe in einem anderen Podcast, auch in so einem Nachrichtenpodcast, den uns ein Hörer empfohlen hat, auf den ich in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen näher zu sprechen komme. Das ist nämlich ein verdammt guter Nachrichtenpodcast. Habe ich mit einem Ohr gehört, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat und hat berechnet, welchen R-Wert, also die Übertragungen pro Infizierten, quasi, welchen R-Wert wir haben müssten, damit wir am 10.01. bei einer, ich muss immer überlegen, ich habe beim letzten Mal ein paar Fachbegriffe durcheinander geworfen, bei einer, ist das die 7-Tage-Inzidenz?
Ja.
Ja, bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 sein werden. Das ist ja das Ziel der Politik. Wir machen einen Lockdown und wenn wir beim 10.01. Wenn wir am 10.01. bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 sind, dann machen wir wieder Lockerungen.
Wobei es ja jetzt schon Aussagen gibt aus der Politik, dass das nicht zu schaffen ist.
Ja, und das ist genau die Aussage, die ich auch, auf die bin ich auch gekommen. Es gibt einen Rechner im Internet, einen Covid-Simulator, der wurde an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken programmiert von einem Professor für klinische Pharmazie. Professor Thorsten Lehr heißt der und der Rechner ist für jeden zugänglich und der ist auch total easy zu bedienen. Du kannst nur ein paar Dinge einstellen und dir dann quasi die Statistiken der Zukunft zeigen lassen. Und
okay.
Das ist ja auch gar nicht viel, was wäre wenn und da muss man nicht verstehen, wie Viren funktionieren, wenn man einfach von R-Werten auf Verteilungen schließt. Das ist pure Mathematik. Und auch gar nicht so komplizierte Mathematik. Das sind exponentielle Funktionen und also ein bisschen was muss man schon verstehen, um so eine Rechnung zu machen. Aber mit diesem Simulator geht es eben total easy. Und also mir ist aber wichtig zu sagen, dass da nur Mathematik dahinter steht und keine Virologie, keine, Annahmen, die man treffen muss oder so, sondern pure Mathematik. Und dann kann man sich angucken, wie der R-Wert sich verändern müsste, damit wir am 10.01. eine 7-Tage-Inzidenz von 50 haben.
Okay.
Wir haben im Moment einen R-Wert von, ich glaube, zwischen 1,1 und 1,2. Also jeder, der infiziert ist, steckt immer noch mehr als einen anderen an, statistisch gesehen. Und jetzt schätzt mal, auf was der Wert fallen müsste.
Auf unter 1 auf jeden Fall.
Auf unter 1 auf jeden Fall, sonst gehen die Zahlen gar nicht zurück, das stimmt.
Ja, ich schätze mal 0,5.
0,5 ist genau der Wert, ja.
Oh, das habe ich jetzt ganz schnell in meinem Kopf gerechnet.
Richtig. Und das klingt auch so ganz vernünftig, ne? Also jeder, der infiziert ist, darf, oder auf 2 Infizierte darf noch eine Neuansteckung passieren. Das klingt plausibel. Mhm. Das Problem an der Sache ist nur, selbst nach der ersten Welle, selbst im Frühsommer, als wir 200 Neuinfizierte am Tag haben, da war der R-Wert bei 0,7 und das auch mal einen Tag lang. Im Schnitt war der nie unter 0,8 über eine Woche gesehen. Und so als die erste Kurve am Abklingen war, da war er so bei 0,85, also immer zwischen 0,8 und 0,9 ungefähr. Und jetzt kann man natürlich mal ausrechnen, wenn wir jetzt die 0,8 bis 0,9 haben würden, wovon ich auch nicht ausgehe, denn die Leute sind heute nicht mehr so diszipliniert, wie sie im März und April noch waren. Wenn wir es trotzdem irgendwie schaffen würden, auf die 0,85 zu kommen, dann müssten wir diesen Lockdown bis Mitte März durchhalten.
Also ich glaube, es war von der Regierung ein strategischer Fehler zu veröffentlichen, dass die Impfungen demnächst bereitstehen, weil irgendwie kommt es mir so rüber, als ob sich jeder auf diese Impfungen verlassen würde, aber es wurde noch nicht realisiert, dass es erstens, dass solche Impfungen auch rein von der Ablauffolge her abzuhandeln ein extremer Aufwand sein werden. Und es nicht möglich ist, einfach, keine Ahnung, mit einem Hubschrauber über Deutschland zu fliegen und dann kriegt jeder eine Spritze in den Po von oben und dann ist er geimpft. Also das ist, also so kommt es mir vor, als ob die Leute sich das so vorstellen, dass das so schnippschnapp von heute auf morgen passiert. Und die Zahlen gehen ja weiterhin hoch und ich habe das in letzter Zeit auch beobachtet, auch in dem näheren Umfeld, dass also ich bin auch selber genervt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also dieser Lockdown, der fuckt mich richtig ab. Aber dieser Lockdown passiert nur deswegen, weil es halt einfach diese Vollidioten da draußen gibt und die sich nicht, keine Ahnung, zurückhalten können. Also das geht mir halt nicht in die Birne rein. Und wenn ich dann sehe, also mit Spielplätzen hatte ich jetzt noch keine Berührungspunkte, aber ich gehe halt sehr viel in den Wald mit dem Hund. Und dort laufen die Leute rum, als ob nichts wäre. Also da laufen große Gruppen rum mit ihren Hunden. Also keine Ahnung, ob das dann eine Hundetrainerin ist, die dann da ihre Gruppe rumführt und die dann ihre Übungen machen oder was. Aber da denke ich mir teilweise, also da muss man dann auch nicht mehr zählen, wie viel das sind. Das sind dann locker über 5 Leute. Und die laufen dann nebeneinander und dann machen sie noch nicht mal richtig Platz, wenn ihnen dann jemand entgegenkommt. Und wenn man dann sich in den Wald stellt mit seinem Hund, um da einfach Abstand zu halten und auch den Hund in dem Sinn zu schützen, weil ich will natürlich auch nicht, dass mein Hund dann von jedem angetatscht wird und dann irgendwas auf mich überträgt oder selber irgendwas bekommt. ist ja auch noch nicht richtig bewiesen, was das auf Tiere für eine Auswirkung hat, dann schütteln die noch mit dem Kopf oder lachen sich darüber kaputt. Also das finde ich halt echt mittlerweile, das macht mich mittlerweile echt sauer und traurig, wenn man sich selber schützt und ja in dem Sinn dann auch die anderen, dass man da noch belächelt wird dafür.
Das stimmt, ich bin, seitdem wir jetzt den Lockdown haben, bin ich auch draußen nur noch mit Maske unterwegs und die Leute gucken mich alle sehr ungläubig an.
Ja.
Ich will noch zwei Sachen sagen zu dem, was du jetzt gesagt hast. Erstens glaube ich nicht, dass die Leute auf die Impfung warten. Denn die Leute, die dort ohne Maske auf dem Spielplatz stehen und sich treffen, das sind eh die, die nicht an die Impfung glauben. Was auch totaler Quatsch ist. Ne? Eine Impfung, was soll eine Impfung für Langzeitfolgen haben? Es gibt
vor allem
keine
es sind
Impfung.
Doch immer Totviren,
also,
oder? Also, das ist doch
eh
gesetzt.
Ja, in diesem Falle ist es ein mRNA-Wirkstoff. Das ist ein ganz neues Wirkprinzip. Mhm. Du schleust eine genetische Information in den Körper ein, die bewirkt, dass die Zelle, die körpereigene Zelle, Virusproteine produziert. Und diese Virusproteine werden dann erkannt vom Immunsystem des Körpers und werden bekämpft und so schafft man es, eine Immunisierung herzustellen. Mhm. Diese mRNA, die man sich da spritzt, das wird ja oft gesagt, vor allem aus Querdenker, AfD und sonstigen Schwurblerkreisen, dass das ja eine genetische Manipulation ist. Das ist absoluter Quatsch. Eine mRNA kann man nicht in das ist zwar, RNA ist ein Molekül, das genetische Informationen überträgt, aber damit kann man nie die genetische Information des Menschen im Zellkern, die in DNA abgespeichert ist, nicht in RNA, die kann man damit nicht verändern. Man kann nicht die RNA in den Menschen einbauen und dann funktioniert irgendwas anders. Das ist molekularbiologisch nicht möglich. Und das weiß aber auch jeder, oder das könnte jeder wissen, trotzdem gibt es diese Theorien. Und ein Impfstoff hat keine Langzeitspätfolgen, außer dass man anschließend immunisiert ist gegen dieses Protein, das der Impfstoff hergestellt hat. Diese mRNA, die den Impfstoff ausmacht, die ist, ich weiß nicht, wie lange die im Körper verweilt. Aber das werden nicht mehr als ein paar Stunden sein. Und dann ist der Wirkstoff, den du geimpft kriegst, dann ist der platt, kaputt. Dann ist da nichts übrig davon. Und ein Impfstoff hat keine Spätfolgen. Also jeder, der was anderes sagt, also jeder, der jetzt auch sagt, das ist ja ein Mittel, das wurde ja jetzt plötzlich so schnell ist auf den Markt gekommen und da weiß man ja gar nicht, stimmt nicht. Das hat eine Zulassung. Wenn es denn auf den Markt kommt, 27. Dezember soll es losgehen, bis 21. Dezember, also bis übermorgen, soll es eine EU-Zulassung geben und das ist dann eine ordentliche Zulassung.
Ja.
Die ist zwar noch vorläufig, aber es ist eine ordentliche Zulassung. In allen anderen Ländern, in denen der Impfstoff bis jetzt zugelassen ist, zum Beispiel USA, Kanada oder wo war es denn als erstes? England, UK, ja. Dort gibt es überall eine Notfallzulassung nur.
Ja.
Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass in UK, wenn dort irgendwas passiert, dann ist die Regierung haftbar. Weil die Regierung gesagt hat, wir haben hier noch keine ordentliche Zulassung, aber im Notfall lassen wir es zu, dass Leute damit geimpft werden. Im Schadensfall ist die Regierung haftbar. In Europa, in der EU, zu der England oder UK ja nicht mehr gehört, gibt es eine ordentliche Zulassung, ab übermorgen wahrscheinlich. Und da sind die Hersteller, da ist BioNTech und Pfizer verantwortlich, wenn irgendwas passiert und haftbar.
In Russland wurde ja auch schon das Militär durchgeimpft. Also was soll denn
ja,
da jetzt
mit noch? Mit dem russischen Impfstoff, von dem ja nicht klar ist, ob er überhaupt, ob und wie gut er wirkt, das weiß man ja alles nicht und was da drin ist.
Auf jeden Fall sind keine Chips von Microsoft drin.
Also die Mikrochip-Entwicklung ist sehr, sehr weit, aber dass dass es einen Mikrochip geben würde, der durch eine Impfnadel passt. Das wäre mir sehr neu. Auch aus welchen Materialien der gemacht sein müsste, dass der da durchpasst. Das möge man mir mal erklären. So, das ist das eine, was ich zu deinem Vortrag von eben erwidern wollte. Also die Leute, die sich aufs Impfen verlassen, sind auch die, die heute schon Masken tragen. Und umgekehrt, die heute keine Masken tragen, tun das nicht, weil sie denken, dass sie bald geimpft sein werden. Wobei
ich jetzt schon oft den Spruch gehört habe, ja, es gibt ja eh bald eine Impfung, dann ist es ja jetzt eh egal. Also ich weiß nicht genau, ich glaube, da gibt es auch viele Spezies drunter. Und also ich ziehe sogar mittlerweile bei mir im Hausgang eine Maske an und desinfiziere mindestens einmal die Hände, wenn ich durchlaufe. Das ist ja dann eine Stunde lang quasi fast safe, wenn man die Hände richtig desinfiziert mit richtigem Desinfektionsmittel. Und weil wir haben hier, also ich habe unten eine Etage tiefer eine Logopädie und noch irgendwie so eine, wie heißt denn das nochmal, noch irgendwas anderes, die so Anwendungen machen. Und unten, ganz unten dann noch ein Blumenladen und das ist mir halt echt zu heiß, dass da mal irgendwie Durchlaufverkehr ist, der auch irgendwas hat. Da laufen auch viele Kinder durch für die Logopädie und ja, also ich ziehe sogar bei mir im Hausgang eine Maske an und dementsprechend auch auf der Straße, im Wald jetzt nicht, weil im Wald gehe ich eh allem aus dem Weg, was aussieht wie ein Mensch. Und da fühle ich mich noch recht sicher und da gibt es auch noch genügend Platz, Gott sei Dank, um den Leuten aus dem Weg zu gehen. Aber gerade auf der Straße, also wenn du über den Bordstein läufst, da ist ja der Kontakt so eng, dass da lässt sich es eigentlich ohne Maske gar nicht mehr mit gutem Gewissen durchgehen.
Und vor allem ist es ja einfach so, du kannst 24 Stunden eine Maske anhaben, du tust ja damit keinem weh. Wenn du einmal zu viel eine Maske anhast, dann so what?
Ja, du dann ist es
kriegst
halt
ja,
so.
Du kriegst ja scheinbar genug Luft, dass du trotzdem noch ordentlich denken kannst.
Ich finde es auch jetzt bei dem kalten Wetter eigentlich angenehm,
Maske zu tragen. Ich habe auch die Woche ein paar Mal im Wald eine Maske angehabt. Da ist die Nase immer schön warm.
Ja, stimmt. Ich finde es eigentlich ganz angenehm.
Ich wollte noch was sagen zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, eben die Idioten sind verantwortlich, dass wir eine zweite Welle haben. Das glaube ich nicht. Eine zweite Welle hätte es auch anders gegeben. Sie wäre wahrscheinlich anders ausgeprägt. Aber so die Infektionsdynamik kannst du, glaube ich, nicht vollständig dran festmachen, dass es Leute gibt, die sich an Regeln nicht halten.
Ja, aber die Regeln nicht einhalten, die stecken ja mindestens 1,5 weitere Leute an und verbreiten das weiter, weil sie sich nicht an diese Vorgaben halten, Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, Hände desinfizieren.
Ich habe zufällig hier einen Zettel vor mir liegen, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Und dazu würde ich dir gerne noch einen O-Ton vorspielen. Es gab eine Pressekonferenz in Sachsen. Sachsen ist ja die Corona-Hochburg schlechthin in Deutschland im Moment leider. Und dort gab es eine Pressekonferenz, zu der Ministerpräsident Kretschmer geladen hat. Und dort hat auch geredet der Klinikdirektor der Universitätsklinik Leipzig, Professor Christoph Joosten. Und das würde ich dir gerne mal vorspielen, was der gesagt hat.
Ich habe gesagt, wenn es so weitergeht, werden wir an Weihnachten hier die Krankenhäuser die weiße Fahne heben müssen. Da muss er über andere Modalitäten nachdenken. Dann hilft alles nichts mehr. Deshalb der ganz dringende Appell. Sie selbst haben es in der Hand. Und auch ich habe es gesehen, nur ein Beispiel, einer der Querdenker, bekannten Querdenker, der in Leipzig demonstriert hat, wurde 8 Tage später intubiert. An Covid. Insofern nimmt das Covid keine Rücksicht auf die Menschen, egal wer sie sind. Am besten ist, dass man sich schützt, an die Abstandsregeln hält und wirklich Kontakte vermeidet.
Ja, okay.
Na, also diese Leute, nennen wir sie diese Leute, das fand ich schön. Sascha hat sie Schiefdenker genannt. Querdenken ist ja, also bis vor einigen Monaten war Querdenken ja für mich noch was Positives.
Ja, ich Querdenker dachte auch die, gerade, Querdenken ne? hört sich viel zu schön an für sowas.
Schiefdenker finde ich eigentlich den schöneren Ausdruck. Die Schiefdenker sind zwar verantwortlich für, also das kommt jetzt immer mehr raus, dass die tatsächlich die Infektionszahlen auch aktiv nach oben treiben. Das ist kein Faktor, der ignoriert werden kann. Mhm. Und da habe ich so ein paar Punkte rausgefunden. Erstmal habe ich natürlich versucht rauszufinden, wer dieser bekannte Querdenker ist, der sich dort offensichtlich infiziert hat. Es gab, also es gibt einen Journalisten, einen sächsischen Journalisten, Matthias Meissner, der sich da bei Twitter sehr detailliert zu äußert und der dort Nachforschung betrieben hat. Er hat zuerst getippt auf Nils Wehner. Mhm. Ein Querdenken-Organisator in Leipzig. Der hat dort die großen Demos, die in Leipzig stattgefunden haben, glaube ich, federführend organisiert. Es gab Gerüchte, irgendein Nachbar von ihm hat in irgendeinem dubiosen Telegram-Kanal, heute passiert ja alles in Telegram-Kanälen, wohl gesagt, dass sein Nachbar auf der Intensivstation ist und so. Und dann hat das so eine Eigendynamik angenommen, aber Nils Wehner war es nicht. Der hat sich einen Tag später in einem Video gemeldet, er ist gesund und es sei auch sonst niemand aus der Querdenken-Organisation, aus dem Organisationsteam betroffen. Natürlich wird dort alles bestritten. Aber es scheint tatsächlich niemand aus dem Querdenken-Kosmos zu sein, sondern ein Arschloch für Deutschland, Entschuldigung, ein AfD-Politiker. Und zwar auch ein relativ, ne, weiß ich nicht, ob er so bekannt ist, es ist ein Stadtrat von Böhlen. Böhlen ist bei Leipzig, Harald Hänisch. Und der ist tatsächlich gestorben. Oh. Sein Tod ist bestätigt. Es gibt natürlich keine Angaben zur Ursache des Todes. Aber man weiß, dass er bei allen Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demos dabei war, zum Beispiel auch Leipzig am 21.11. Mhm. Da gibt es Bilder davon und ich weiß nicht, ob er auch geredet hat dort, aber es gibt Bilder. Und Matthias Meissner, der Journalist, sagt, dass es ein offenes Geheimnis in Sachsen ist, dass Harald Hänisch an Corona erkrankt ist. Okay. Also in der Politikklasse weiß man das wohl, aber es gibt offiziell keine Angaben. Offenbar, das ist der Stand der journalistischen Bemühungen, ist dieser Harald Hänisch, derjenige, von dem Professor Joosten gesprochen hat. Also niemand von Querdenken, sondern ein AfD-Politiker. Und was ja erstaunlich ist, wie oft die AfD im Moment so auftaucht. Es gibt zum Beispiel auch Thomas Seitz, der diese Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde mit Corona. Das ist auch, ich glaube, das ist auch offiziell bestätigt. Jedenfalls gibt es da sehr viele Presseberichte drüber und nirgends ist was dementiert worden. Der liegt meines Wissens, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht auf der Intensivstation. Mhm. Aber Thomas Seitz ist deshalb ein sehr prominentes Beispiel. Thomas Seitz war der, es gibt ja im Bundestag für Redner eine Pflicht, auf dem Weg zum Rednerpult eine Maske anzuhaben.
Ja, ja.
Ne? Und Thomas Seitz war der, der diese schöne orangene Netzmaske anhatte.
Ja.
Und dann von Claudia Roth, von den Grünen. Claudia Roth war übrigens früher Tonsteine-Scherben-Managerin. Habe ich noch vergessen zu sagen. Diese Claudia Roth und ist über Tonsteine Scherben, als Tonsteine Scherben sich aufgelöst haben, hat Claudia Roth sich beworben auf die Stelle der Pressesprecherin, glaube ich, der irgendeiner grünen Fraktion. Mhm. Und als Tonsteine Scherben sich aufgelöst haben, hat die Politikkarriere von Claudia Roth gestartet. Ich bin ein großer Claudia Roth-Fan, ich mache da gar kein Geheimnis draus. Aber das nur am Rande, also Thomas Seitz, der hier die Netzmaske im Bundestag zur Schau getragen hat, ist jetzt auch an Corona erkrankt. Und es gibt noch zwei weitere AfD-Politiker im Moment in der Bundestagsfraktion, die an Corona erkrankt sind oder an Covid erkrankt sind. Einer von denen hat auch für Wirbel gesorgt, ein weiterer, Stefan Keuter, im Untersuchungsausschuss zu dem Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin, wo es heute ja eine Gedenkminute gab. Der hat offensichtlich, der war Kontaktperson ersten Grades, Mitarbeiter von ihm, Mitarbeiter seines Abgeordnetenbüros, waren positiv getestet. Er, Stefan Keuter, hat zwei Schnelltests gemacht, die waren beide negativ.
Okay.
Hat sich dann in Untersuchungsausschuss, also hat sich dann abstreichen lassen für den PCR und hat sich dann in den Untersuchungsausschuss gesetzt mit, weiß ich nicht, wie viel anderen Politikern. Und nach 6 Stunden im Untersuchungsausschuss ist sein Testergebnis gekommen, per Eilkurier, weiß ich nicht. Mhm. Und natürlich war im PCR dann positiv und hat aber dann schon 6 Stunden mit den anderen zusammengesessen. Hat auch für etwas Wirbel gesorgt.
Das kann ich mir vorstellen.
So, und jetzt, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte, es gibt tatsächlich Untersuchungen zwischen, also ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Regionen, in denen der AfD-Wähleranteil hoch ist und Corona-Inzidenz. In Sachsen gibt es ja viel AfD, ich weiß gar nicht, wie gut die AfD da abgeschnitten hat, aber viel zu gut bei der letzten Landtagswahl. Und es ist tatsächlich so, und das ist auch erwiesen, also da gibt es, das sind keine Einzelfälle, das ist erwiesen, dass es eine Korrelation gibt. Und zwar eine Korrelation: hohes Wahlergebnis der AfD bei der letzten Bundestagswahl 2017 zu hohe Corona-Inzidenz. Mhm. Also in Regionen, wo die Leute viel AfD wählen, gibt es viel Corona. Nun bedeutet eine Korrelation nicht automatisch eine Kausalität. Das betonen die Autoren dieses Papers. Ich glaube, es ist noch gar kein Paper. Ich glaube, es war eine Pressemitteilung nur. Und die rennen denen natürlich im Moment die Bude ein. Das wurde übrigens erforscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena von einem Christoph Richter, ein Soziologe. Und die rennen denen die Bude ein und sagen, ja, gibt es hier noch mehr dazu und wie kann man das erklären und so. Aber er sagt, Moment, wir sind im Moment so weit, dass wir nachweisen können, dass es diese Korrelation gibt. Hm. Die gibt es auch nicht in allen Bundesländern. In Bremen und in Niedersachsen gibt es diese Korrelation nicht. Aber in allen anderen Bundesländern gibt es die. Und wie gesagt, erwiesenermaßen, also das sind keine Einzelfälle, sondern wirklich Regionen, in denen AfD-Wähleranteil hoch ist, die haben eine hohe Inzidenz. Und das war sogar so deutlich, dass es die Forscher überrascht hat. Die sind schon, also der Christoph Richter forscht schon länger so auf Hate Speech und solchen Geschichten, also alles sehr, sehr eklige Themen. Und selbst der war überrascht, wie deutlich der Effekt ist. Also das hat, ein hoher Wähleranteil hat einen Einfluss auf die Corona-Inzidenz. Nur welcher das ist, das weiß man noch nicht. Das kann auch sein, dass beide Effekte durch einen gemeinsamen Grund verursacht wurden. Das weiß man noch nicht, das wird aber weiter erforscht und da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Ja, auf jeden Fall.
Da werden wir auf jeden Fall auch am Ball bleiben oder werde ich am Ball bleiben und erzählen. Aber es ist wirklich so, da gibt es zwei Landkarten von Deutschland. Eine mit AfD-Wähleranteil und eine mit Corona-Inzidenz und die kannst du übereinander legen. Das ist wirklich
irre.
Abgefahren.
Ja.
Und das sagt eben so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Also das ist die Untermauerung dessen, was du eben gesagt hast, dass die Idioten zumindest nicht unschuldig sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag, da muss ich noch mal ein bisschen zurückrudern von eben. Ich sag nicht, dass sie alleine schuld sind. Natürlich ist das eine sehr ansteckende Krankheit und man muss sich halt wirklich viel, viel zurücknehmen als Mensch. Das ist man ja so auch nicht gewöhnt, so stark auf menschliche Kontakte zu verzichten. Aber Ja, wenn ich halt so rumlaufe, wie die zum Beispiel von der AfD ohne Maske oder mit dieser Gittermaske, das ist ja lächerlich. Da muss ich mir halt auch bewusst sein, dass ich nicht nur mich anstecken kann, sondern auch Leute, die vielleicht noch härter an der Krankheit zu knabbern haben als ich selber. Und wer mit diesem Wissen und Gewissen abends schlafen gehen kann und morgens dann trotzdem ohne Maske in der Öffentlichkeit rumläuft oder in Geschäften oder sonstige Ortschaften, wo man keinen Abstand halten kann, da muss ich sagen, Hut ab, das könnte ich nicht. Und das will ich auch nicht.
Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, hat das in einer seiner ersten Pressekonferenzen zum ersten Lockdown sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wir müssen diese Leute vor sich selber schützen.
Ja.
Durch die Regelungen eben, durch Maskenpflicht und so weiter. Aber das ist schwer und wird immer schwerer, glaube ich.
Ja.
Wenn die da rumrennen, kennst du das Virus, das Video, das da viral gegangen ist, ein bisschen SARS muss sein.
Ja, ja.
Sie da mit einer Gruppe von Leuten in den Supermarkt und unmaskiert und haben da gesungen. Das Video handelt Gott sei Dank davon, dass sie gerade rausgeschmissen wurden. Das wird wenig transportiert auf Social Media. Aber ich finde das trotzdem beschämend.
Ja,
ich schäme mich damit. Was macht man mit so Leuten?
Ja, das ist die Frage. Also
versucht man mit denen zu diskutieren? Kloppt man denen die Nase auf den Hinterkopf? Was macht man mit denen?
Ich versuche immer ganz, 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 ganz viel Abstand zu denen zu gewinnen. Auch wenn es nicht immer direkt möglich ist, weil die sind ja auch manchmal hinter einem. Aber ich gehe der Dummheit in Natur, gehe ich aus dem Weg.
Ja, aber was, wenn einer von denen Taxifahrer ist und am nächsten Tag steigst du zu dem ins Taxi?
Gott sei Dank muss ich kein Taxi fahren. Nee, also bei so jemand, also der keine Maske anhat, zu dem würde ich auch gar nicht ins Taxi steigen, weil zum einen ist das ein sehr enger Raum. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt in Taxis geregelt ist. Ich glaube, da ist hinten irgendwie eine Plexiglasscheibe eingebaut, oder? Kann das sein?
Also ich bin Ende Oktober ein paar Mal Taxi gefahren und da war gar nichts.
Okay, ja, aber da muss
also
man ja auch lüften, oder? Also weil
eine Fahrerin hat Wert drauf gelegt, dass ich mich hinten rein. Ich setz mich normal immer auf den Beifahrersitz und ich hatte Maske an. Der eine Fahrer hat definitiv keine Maske angehabt. Und die Fahrerin, die mich auf den Rücksitz befördert hat, ich glaube, die hatte eine an.
Ja.
Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher, aber Plexiglasscheibe gab es da nicht.
Okay, nee, aber ich finde, da müsste irgendwie ein Schutz hin und man muss halt auch lüften. Also auch wenn es draußen kalt ist, ich lüfte sogar in meinem Auto, wenn ich alleine fahre, lüfte ich schon alleine wegen der Luft. Also weißt du, was ich meine?
Ja,
man will frische
Luft
einfach im Auto haben und da lüftet man ja auch ab und zu mal. Und dementsprechend finde ich, müsste es im Taxi umso wichtiger sein, dass da gelüftet wird. Plus, dass irgendwie der Fahrerraum zu dem Gast auch geschützt wird, in beide Seiten quasi, und dass beide auch eine Maske tragen. Und der Taxifahrer müsste eigentlich wie ein Busfahrer auch den ganzen Tag die Maske tragen, aus Sicherheitsgründen. Fertig. Da gäbe es bei mir gar keine Diskussion.
Tja, und dann die Kassiererin im Supermarkt und so weiter. Obwohl es ja interessant ist, bei uns im Supermarkt zum Beispiel, du kriegst das ja mit, ne? Die Kassiererinnen sind immer da und die, also offensichtlich sind die auch nie infiziert und auch nicht in Quarantäne.
Ja.
Obwohl sie eben der ständigen Präsenz des Virus ausgesetzt
sind.
Ja,
aber ist dir mal aufgefallen, dass die regelmäßig ihren Arbeitsplatz jetzt desinfizieren? Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber ich gehe zum Beispiel in den Edeka nach Sulzbach. Dort wird ich weiß jetzt nicht, in welchem Abstand, aber ich habe da schon häufiger jetzt gesehen in letzter Zeit, als ich dort war, dass dort immer wieder der Arbeitsplatz desinfiziert wurde, wo quasi die Lebensmittel drüber laufen. und dass die Hände desinfiziert werden. Ich habe sogar einmal gesehen, wie eine Mitarbeiterin nach hinten gegangen ist und die Maske gewechselt hatte. Sie hatte vorher eine schwarze angehabt, danach kam sie mit einer blauen wieder. Und
vielleicht war sie kurz zum Knutschen.
hat quasi die Person an ihrer Kasse kurz warten lassen. Das fand ich auch nicht schlimm. So. Hat gesagt, ich bin sofort wieder da, ist schnell weg und kam wieder mit einer anderen Maske. Also sehr verantwortungsbewusst und angenehm, fand ich.
Das sollte man dann auch mal erwähnen, ja, wenn es positiv raussticht. Irgendwie.
Ja, das stimmt.
Denn, also ich glaube ja, wir haben noch viel vor uns. Ich glaube eher, dass es am 10.01. noch Verschärfungen geben wird, als dass es Lockerungen geben wird. Und nur wie setzt man das durch? Ne? Ich glaube, Angela Merkel würde gerne verschärfen. Die würde gerne deutlich verschärfen, aber sie kann es nicht. Und es ist, das habe ich mir auch noch kurz angeguckt, das vielleicht zum Schluss noch. Wir haben uns verabredet, dass wir heute nicht wieder so viel überziehen wollten. Aber ganz kurz noch am Schluss. Es ist tatsächlich Angela Merkel bei einem Gesundheitsthema nicht möglich, wie es zum Beispiel in anderen Ländern gemacht wird, einfach den Notstand auszurufen. Gesundheitsnotstand, das wird zwar in der Debatte immer gerne mal als Kraftwort verwendet, aber es gibt nicht die Möglichkeit für Angela Merkel zu sagen, ab jetzt haben wir Notstand, ab jetzt kann ich durchregieren und Verordnungen erlassen. Das geht nicht. Das geht in Deutschland aus geschichtlichem Grund nicht. Es geht seit 1968 ein bisschen mehr, als es vorher der Fall war. Damals die Notstandsgesetze, ganz, ganz großes Thema in der Bundesrepublik Deutschland. Da gab es Straßenschlachten, als die verabschiedet wurden, weil man das eben nicht wollte. Vor allem die alles, was links von der Mitte ist, hat schwerstens dagegen protestiert. Heute wäre man froh, man hätte vielleicht mal ein Notstandsgesetz. Jedenfalls, also ich wäre froh, wir hätten ein Gesetz, das Angela Merkel erlauben würde, durchzuregieren. Alles, was nach den Notstandsgesetzen von 68 jetzt zum Beispiel möglich wäre, wäre ein zum Beispiel ein Polizeieinsatz, der ja Ländersache ist, von ganz oben von Bundesebene aus zu steuern, dass man sagt, so ihr Sachsen, gebt mal jetzt ein bisschen Polizei nach Sachsen-Anhalt oder sowas zu machen. Wenn der Katastrophennotstand ausgerufen ist, dann kann man sowas zum Beispiel machen. Aber ein Gesundheitsnotstand ist einfach nicht vorgesehen. Und was im Moment passiert, passiert ja alles aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Und da steht eben drin, dass es eine Zusammenarbeit Bund-Länder geben muss und dass die Länder die Maßnahmen erlassen. Und das ist ja genau der Grund, weshalb wir eigentlich den ganzen Herbst so ein Hin und Her hatten. Weil das immer zwischen der Kanzlerin auf der einen Seite und den 16 MinisterpräsidentInnen auf der anderen Seite abgestimmt werden musste, wo einige drunter sind, die eine deutliche deutlichen Profilierungsbedarf haben. Einige, die es viel besser wissen als die anderen. Und ich glaube, das ist wirklich das Problem. Das führt auch jetzt dazu aktuell, dass Deutschland nicht mehr Vorreiter ist in Europa, was die Infektionszahlen angeht, sondern auf dem allerbesten Weg sogar Schlusslicht zu werden. Also das ist jetzt wirklich eine Situation, die viele, viele Menschenleben kostet. Und die, von der keiner weiß, wie sie weitergehen wird jetzt. Also wir haben eben davon gesprochen, dass der R-Wert auf 0,85 ja zurückgehen könnte, wie das nach der ersten Corona-Welle der Fall war. Aber das sagt ja kein Mensch, dass der wirklich so weit runtergeht. Wenn die Leute weiter auf die Spielplätze gehen und die Kinder zusammen spielen lassen und selber die Köpfe zusammenstecken unmaskiert, dann wird dieser Wert nicht runtergehen. Ich wüsste gar nicht, warum der dann runtergehen sollte. Wenn es immer nur die anderen machen sollen, ne? Und nicht man selber. Wenn es immer nur die anderen Weihnachtsfeiern sein sollen oder die anderen Familien sein sollen, die sich zu Weihnachten nicht treffen sollen und die eigenen nimmt man dann großzügig aus, hat ja keiner Corona, ne? Dann wird das nicht passieren. Und dann werden wir weiter von diesen 16, ich nenne es wirklich so, von diesen 16 Idioten, die keinerlei Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen, keinerlei Führungsstärke an den Tag legen. Es gibt welche, die machen es besser, es gibt aber auch welche, die machen es ganz, ganz schlecht. Da sind auch welche dabei, die wollen Bundeskanzler werden, was aber, glaube ich, sie damit auch verspielt haben, also Laschet zum Beispiel jetzt.
Ja.
Aber es gibt wirklich keine Möglichkeit. In Deutschland ist kein Mechanismus vorgesehen. Selbst wenn die Zahlen jetzt komplett durch die Decke gehen, wird es eine Einigung dieser 16 Leute geben müssen, um irgendwas auf die Straße zu bringen, um irgendeine Verordnung zu erlassen. Anders geht es in Deutschland nicht und das finde ich erschreckend. Es gibt einen Zeitartikel, in dem steht das ganz gut drin, der heißt Alle Macht der Bundesregierung. Das ist natürlich ironisch, den werde ich auch verlinken. Das ist sehr interessant, sich das mal anzugucken. Der ist schon ein paar Monate alt, glaube ich, aber da steht das sehr deutlich drin, so wie ich es jetzt gesagt habe. Wie gesagt, ich finde das erschreckend. So.
Den können wir hier ja auch schon verlinken.
Das tun wir. Strich drunter.
Ja, Strich drunter. Wir wünschen sichere Weihnachten und hören uns zwischen den Tagen. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte@könig-in.de, König mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und nun zum Schluss wie immer Dagtö mit seiner musikalischen Zusammenfassung.
AfD und Inzidenz haben zweierlei gemein. Beide werden zu viel gewählt, die Gefahren interessieren keinen. 16 Idioten, sperr sie bitte einer ein. Ich will den Notstand. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen. Weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.